Themen oder zwei ein Doppelthema. Erstens oder zweitens, können wir noch offen halten, es soll eine Kritik der Soziologie sein. Und zwar einer speziellen Abteilung der Soziologie, diejenigen, die sich so schöpferische Titel ausdenkt wie abgehängtes Prekariat. Zweitens aber, oder erstens, die Reihenfolge können wir jetzt noch offen halten, solche Forschung findet statt und ist kein Geheimnis im Auftrag, ist Auftragsforschung. In diesem Fall im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung, der theoretischen Zentrale der SPD. Ist aber gleichgültig, ob es jetzt von der SPD oder von sonst jemand ist. Bloß der Auftraggeber, soweit er aus der Politik ist, will was Bestimmtes. Was der will, kann man entweder umständlich erschließen aus der Studie oder man liest es ja auch in der Zeitung, weil die ersten Ergebnisse der Studie so ein Aufsehen erregt haben, dass die Politik sich gleich darüber hergemacht hat, die Auftraggeber vor allem. Die Sache nur in einer Art und Weise, dass die Beauftragten davon nichts wissen wollten, dass Unterschicht überhaupt ihr Thema gewesen wäre. Für die umständliche, quasi immanent wissenschaftliche Befassung befinde ich mich in einer gewissen Verlegenheit. Versprochen war die Studie, die eigentliche Studie, die Tabellen gibt es schon, die Grafiken. Versprochen war die Studie Ende 2006. War nicht da. 2006 war vorbei, 2007 angebrochen. Ich reingeguckt in fes.de, Friedrich-Ebert-Stiftung. Studie erscheint Ende 2006. Also E-Mail und so weiter. Wenige Tage vor diesem Termin habe ich die Mitteilung bekommen, nein, sie erscheint im Februar. In gewisser Weise war mein Konzept schon darauf aufgebaut, dass man die Studie hernimmt und ein paar Sachen daraus vorliest. Das geht nun nicht. Ebenso wenig, wie das Wetter uns gut mitgespielt hat, so auch die Forscher mit ihrer Saumseligkeit, die offenbar berufsbedingt ist, denn Studien, ich war selber mal früher Soziologe, Studien waren nie fertig. Insofern war es leichtsinnig von mir, davon auszugehen, dass die tatsächlich 2006 Ende vorliegt. Deswegen würde ich es gerne rumdrehen. So wie auch die Reihenfolge hier in der Ankündigung steht, das sind vier Punkte. Erster Punkt, eine Armutsdebatte von der Oberschicht über die Unterschicht angezettelt. Oberschicht in Anführungszeichen, Unterschicht in Anführungszeichen, warum? Werde ich noch davon reden. Zweitens, es geht in dieser Debatte um arme Leute, die, so belehrt uns die Politik, nicht als Unterschicht bezeichnet werden soll, weil das diskriminierend oder ausgrenzend wäre. Zweiter Punkt ist, was stört denn die Politik an der Armut und an den Bezeichnungen über Armut, die da heißen Prekariat bzw. Unterschicht. Dann will ich einen kleinen Exkurs einbauen, der als drittens überschrieben ist, Armut als was sie gilt und was sie ist. Das soll kein Exkurs über Kapitalismus werden, sondern soll sich sehr eng am Thema halten, Armut, wie sie behandelt wird von den Auftraggebern, damit wir dann im vierten Punkt einsteigen können, wie die Auftragnehmer darauf einsteigen, beziehungsweise wie sie ihre Dienstleistung so formulieren, dass sie passt zum Auftrag. Dieses und was sie ist ein kleines Versprechen in Klammern. Ich werde auch ein paar Sätze verlautbaren lassen über was sie wirklich ist. Denn es wird sich schnell herausstellen, das was die für Armut halten, ist alles andere als Armut. Es ist vielmehr eine Beschimpfung der Armen. Ja, soweit. Vorweg schalten will ich eine kurze dreigliedrige Darstellung über den Begriff Prekariat. Ganz getrennt von dem Ärger der Politik, ganz getrennt von der Studie, einfach zur Selbstverständigung. Was ist das Prekariat? Eine neue Entdeckung. Das Wort schon. Hat es im Deutschen noch nicht so allzu lang gegeben. Prekariat kommt von prekär. Prekär heißt unsicher. Schon hier fragt sich, was ist denn eigentlich die Bezeichnung einer Existenz, wenn man über sie sagt, unsicher? Was ist schon sicher im Leben, außer dem Tod? Man merkt schon an solchen Bezeichnungen, dass hier nicht eine Wissenschaft am Werk ist, die sich um Präzision bemüht, sondern offensichtlich mit unscharfen Begriffen am besten vorankommt. Und die Auftraggeber scheint den Auftraggebern scheint es zu schmecken. Denn je präziser sie reden, zum Beispiel Unterschicht, was ja schon etwas präziser ist, wenn man auch noch, kann man auch noch darüber reden, auch schon eine ideologische Bezeichnung, aber immerhin eine, da weiß man, da kennt man sich aus, das sind irgendwie die Unten. Die Oben, die Mitten, die Unten. Die schlechter gestellt und so weiter. Prekär, also unsicher. Prekariat, die bezeichnet die Neuschöpfung, die grammatikalische Neuschöpfung, eine Kreuzung aus prekär und proletariat. Also es soll eine Art Ersetzung des alten Begriffs sein, Proletariat. Eine Anspielung auf jeden Fall. Aber es zeigt diese Wortschöpfung, Proletariat soll es nicht sein. Hätte es das sein sollen, hätten Sie ja gar nicht die Studie schreiben brauchen, das haben wir ja schon geschrieben, Decker, Hecker, das Proletariat zu haben am Büchertisch. Wer sind die nun? Wen bezeichnen Sie damit? Wenn man sich durch Ihre Definitionen durchwuselt, destilliert sich ungefähr Folgendes raus. Es handelt sich um Arbeiter und Angestellte, entweder ehemalige Arbeiter und Angestellte oder immer noch als Arbeiter und Angestellte Tätige oder welche, die es eigentlich sein wollen, zum Beispiel Jugendliche, die es eigentlich sein müssten, aber nicht kriegen. Arbeiter und Angestellte, aber nicht alle. Über die können wir auch sagen, prekär, denn wer hat schon seinen Job sicher? Ist ja nicht bloß bei den Einfachqualifizierten, nicht bloß bei den Arbeitern, und den einfachen Angestellten. Nein, es ist ja längst angekommen in der mittleren und oberen Schicht, in Anführungszeichen, zumindest der Qualifikationsschicht, Ingenieure, Werbefachleute sowieso, ab 40, ausgebrannt. Prekär, unsicher. Was soll das da heißen? Es handelt sich um Leute, über die man drei Urteile sagen kann. Erstens, es sind Leute, die eine Arbeit brauchen, aber keine kriegen. Entweder Jugendliche oder ältere Leute. Es sind zweitens Leute, die zwar eine Arbeit haben, aber wissen, dass sie demnächst und immer wieder rausfliegen. Sehr häufig. Wie häufig, merkt man schon wieder, die Begriffsbildung hängt ab, belehrt uns die Studie oder belehrt uns die Soziologen von der Bewertung. Arbeitswechsel ist noch nicht für sich prekär in dem Sinne. Schlimm dran. Es soll ja Leute geben, die sich gerade dadurch auszeichnen, dass sie flexibel sind, so flexibel, dass sie von einem Beruf zum anderen, von einem gut bezahlten zum nächsten gut bezahlten Beruf wechseln und sich allmählich hochwuseln bis in die höchsten Stellen, Kommandostellen der Wirtschaft. Nein, der bloße Wechsel ist es nicht, von einem schlecht bezahlten von einem kurzfristigen zum nächsten kurzfristigen Job. Das sind die zweiten. Und drittens welche, die meistens arbeitslos sind, aber gelegentlich mal einen Job ergattern. Am Großmarkt, ab verschiedenen Kisten stemmen. Volksfeste aufbauen und abbauen. Diese Art von Jobs. Wo man sich anstellen muss früh, wenn man gemustert wird, wie ein Stück Vieh, ob man nämlich körperlich tauglich ist für diesen grauen Job Wenn ja, wird man genommen, wenn nein, Pech gehabt. Die drei gibt es. Welche, die noch nie gearbeitet haben, aber das ist ja auch noch gar kein prekärer Zustand. Der Erbe einer großen Industriedynastie ist auch arbeitslos, wenn er keine Lust hat zu arbeiten. Und nicht prekär. Es muss schon jemand sein, der arbeitslos ist, aber eine braucht, weil er sonst nicht leben kann. Die drei. Warum sagt man das nicht? Weil man findet man den Begriff prekär, kommt im vierten Teil. Aber eins will ich in der These vorweg sagen. Es ist keine Bezeichnung. Was sind die? Was zeichnet sie positiv aus? Wozu sind sie da in der Gesellschaft? Zum Beispiel zum Gelegenheitsarbeiten. Braucht die Unternehmerschaft offenbar solche Leute, die mal gelegentlich brauchbar sind. Oder zum Lohndrücken. Kann man diejenigen, die im nicht prekären Job sind, sagen, pass auf, wenn du nicht spürst, von deiner Sorte gibt es sehr viele, die das können, was du hier tust. Nicht die Funktion, die sie haben, verhilft ihnen zu ihrem Namen, sondern etwas Gegenteiliges, nämlich, komme ich zum zweiten Punkt, die Exklusion, sagen die Soziologen dazu, weil die gern fremdländisch reden, wenn sie ihre ziemlich banalen Ausdrücke etwas aufputzen wollen wissenschaftlich, Ausschluss also. Nicht was der Mensch ist, sondern was er nicht ist, kennzeichnet ihn. Es geht nicht um die Rolle, die sie spielen, sondern um etwas, was sie nicht tun. Die Rolle, die sie spielen, wie gesagt, ist nicht benannt, aber die sie spielen sollten, sehr wohl, auf dies angespielt. Sie brauchen eigentlich Arbeit. Damit ist aber auch im nächsten Punkt die Richtung vorgezeichnet, wie die Sache geheilt werden soll. Sie bräuchten Arbeit, also muss man ihnen zur Arbeit verhelfen. Diese Sorte Menschen sind in der alten marxistischen Klassenanalyse bezeichnet worden als Teil des Proletariats, Abteilung Subproletariat. Also Menschen, die von ihrer Hände Arbeit leben oder leben müssen, aber nicht können und deswegen unter das Niveau der normalen Proletarier, die halbwegs regelmäßig beschäftigt sind, fallen, also kein normales staatsbürgerlich-proletarisches Leben führen können. Aber dazugehören, das sagt der Ausdruck Subproletariat, nicht Ausschluss ist der Witz, sondern, wenn schon, Inklusion, Einschluss. Die Behauptung ist, ohne Subproletariat funktioniert das Proletariat gar nicht. Das wollen wir im zweiten Teil noch genauer behandeln. Oder ist der dritte? Dritte, was Armut als was sie ist und was sie gilt und was sie ist. Wenn sie also bestimmt sind, als sie sind draußen, müssten aber reinkommen, stellt sich die Frage, warum kommen sie dauernd nicht rein und wenn sie drin sind, fliegen sie gleich wieder raus. Jetzt kommt die entscheidende Themenverschiebung. Bis jetzt haben wir immer noch geredet, selbst in dieser etwas merkwürdigen Terminologie, immer noch über die Lage von denen. Sie haben keine Arbeit, zwar ein negatives Urteil, aber es stimmt auch irgendwie. Bloß keine Arbeit ist, kann nicht dieses Urteil, sie brauchen eine Arbeit und haben keine, das ist das vollständige Urteil. Aber noch nicht ihre soziale Existenz. Jetzt geht es aber in eine andere Richtung weiter, jetzt geht die Frage weiter, als Themenverschiebung. Woran liegt es? Irgendwie an ihnen muss es liegen. Kann es an der Gesellschaft liegen? Unmöglich. Man sieht doch, 8% Prekarier, abgehängte Prekarier, also 92% andere, nicht Prekarier, nicht abgehängte, eingehängte, irgendwie angehängte. Also kann es nicht an denen liegen, an der Gesellschaft liegen, wenn da 8% übrig bleiben. Es muss an ihnen liegen, wenn sie übrig bleiben. Manche Soziologen oder Sozialpsychologen, auch die politisch Konservativen, die Menschen, deren Name auch Welle aufhört, die sagen, das liegt an ihnen. Bei denen mangelt es an Zielbewusstheit, an Verantwortungsbewusstsein. Und andere sagen, naja, so schnell kommen wir da nicht bei denen, sind wir noch nicht bei denen. Das liegt schon irgendwie auch an Umständen. Denen fehlt vielleicht was. Zu wenig Bildung. Schlechtes Elternhaus. Schlechtes soziales Umfeld. Aber auch die kommen dann zu einem Übergang, die sagen, also erstmal muss man sagen, es liegt am Umfeld, was sie sind. Die sind auch bei der Subjektivität der Leute. Sie sagen bloß, die sind nicht schuld dran. Es ist nicht ihr Freiheit gewissermaßen, ihr freier Wille. Das ist eine Art Verhängnis. Die anderen sind ja gleich beim Geisteszustand. Bloß selbst der Westerwelle greift sich jetzt beim nächsten Gedanken sofort wieder ein bei den Linken oder bei der sozialdemokratischen Variante, die von den Bedingungen reden. Es gibt nämlich auch Bedingungstheoretiker, die sagen, und Praktiker, Politiker, Westerwelle zum Beispiel, ich weiß genau, woran das liegt. Erstens an ihrer Verfassung, an ihrer geistigen Verfassung. Zweitens aber am Staat, der sie dazu anreizt, der Sozialstaat, macht es ihnen zu bequem. Er gibt ihnen regelmäßig Geld, von dem sie vielleicht nicht gut leben können. Kein Westerwelle wollte davon leben. Aber wo sich solche Typen einrichten, die bleiben immer bei den Typen. Geht er nie weg davon. Aber jetzt geht es zum Staat als Bedingung. Du Staat bist, machst einen Fehler, du nimmst ihnen den die Freiheit, sagt der Westerwelle, gemeint ist aber, du ersparst ihnen den absoluten Zwang, auf Teufel komm raus, irgendeine Beschäftigung zu finden, für die man Geld kriegt. Quasi auf Tod und Leben. Nicht ganz so schlimm ist der Westerwelle auch nicht, auch er weiß, Sozialstaatsminima braucht es, aber viel zu gut macht der Staat ihnen. Es müsste ihnen die Freiheit gewissermaßen eingeprügelt werden durch scharfe Bedingungen, an denen es immer gebricht. So kommen die Bedingungstheoretiker und Praktiker dann doch bei der Gesinnung, es liegt an ihnen. Wie an ihnen? Jetzt kommt, Vorwegnahme des vierten Punkts, die Soziologie. Sagt mal, woran liegt es eigentlich an ihnen? Wir wissen, ein paar objektive Bedingungen, schlechte Ausbildung, schlechtes Milieu, also Umfeld, Wohnungsumfeld, gescheiterte Familien, auch zum Teil Einwanderer, Migrationshintergrund und so weiter, kein Deutsch zu Hause gesprochen, deswegen in der Schule nicht mitgekommen. Lauter Sachen, lauter Bedingungen, wo man sagen kann, das Individuum kann nichts dafür. Aber erzählt uns mal, fragt die mal aus, untersucht die mal, was eigentlich an ihnen noch fehlt. Wir wissen, was die Ergebnisse sind. Und manche Politiker wissen das auch ganz ohne, dass sie einen Soziologen fragen. Sie wissen nämlich, abgehängtes Prekariat, sagen die Soziologen dazu. Die Politiker sagen, das sind Leute, die lassen sich hängen. Abgehängt oder hängen lassen, was der Unterschied ist, kann man diskutieren. Gemeint ist dasselbe. Damit sind wir bei der subjektiven Verfassung. Also, nochmal ganz kurz. Erstens, es sind Leute, die haben keine Arbeit, brauchen eine. Oder sie haben Arbeit, fliegen aber da und raus. Zweitens, woran liegt das? Jetzt sage ich mal nicht an der Arbeit, sondern an ihnen. Nicht an der Arbeitswelt, sondern an ihnen. Quasi objektive Bedingungen, Ausbildung, soziale Lage, soziale Herkunft, gescheiterte Familien etc. Aber zweitens auch in ihrem Geisteszustand oder psychischen Zustand. Dann haben wir die Verschiebung. Weiters, der Staat macht ja eine Hängematte, hat man früher gesagt, macht ihnen das Leben zu leicht. Der Staat ist gewissermaßen derjenige, der diese ungünstigen Eigenschaften der Leute, anstatt zu bekämpfen, befördert. So, das war der Vorlauf. Jetzt will ich anfangen mit dem, die Politik regt sich auf über die Unterschicht oder über die stört sich an der Unterschicht. Beck, SPD-Vorsitzender, Auftraggeber der Studie, hat die Debatte de facto losgetreten. Nicht die Armen haben sich aufgeregt. Nicht die Abgehängten oder wie auch immer man sie bezeichnen will, haben einen Aufstand gebaut. So à la Ghettoaufstand an USA und so weiter. Die gehen treu und brav zu ihren in den prekären Verhältnissen, arbeiten oder nicht arbeiten, holen sich das Geld ab oder auch nicht, verlottern oder kommen halbwegs anständig durch. Kein Problem. Machen kein Problem. Mucken nicht auf, meine ich damit, kein Problem. Trotzdem sagt der Beck, Deutschland hat ein zunehmendes Problem. Manche nennen es Unterschichtsproblem. Von oben wird ein Problem thematisiert. Diejenigen, die die Armut nicht erst seit Hartz IV herbeiregiert haben, diejenigen, die eine Wirtschaftsweise, freie Marktwirtschaft, organisieren, betreuen, in der jeder sich selber überlassen wird, ob er zu was kommt oder nicht. Diejenigen, die festgestellt haben, der Ertrag der freien Marktwirtschaft, Marke Deutschland, Standort Deutschland, ist zu wenig. Also muss man was dafür tun, dass sie wieder hochkommt, und haben ausgemacht, die Leute verdienen zu gut. Zu viel verdienen sie, zu wenig arbeiten sie, zu wenig entlastbar sind sie, trotz 6-7 Millionen Arbeitslosen, noch viel zu wenig. Denen geht es zu gut. Mit anderen Worten, die sind nicht arm genug, könnte man auch sagen. Da ist der Zwang zur Arbeit unter allen Umständen offenbar zu wenig entwickelt. Die sind zu teuer. Diejenigen, die sagen, die Leute sind zu reich, und meinen nicht die Flicks, sondern meinen Otto Normalverbraucher. Diejenigen, die sie also verarmen, sagen, dann kriegen wir aber ein Problem mit der Armut. Merkwürdig. Welches Problem hat er? Man könnte die Reihenfolge so sagen. Die Politik macht denen ein Problem, wie die Soziologen abgehängtes Prekariat nennen. Und nicht bloß denen, sondern auch denen drüber. Durch Verarmung, durch Verschlechterung ihrer sozialen Lage. Damit haben zweitens diejenigen ein Problem, die verarmt worden sind. Die Politik beklagt sich aber nicht über das Problem derer, hat sie es nicht gemacht, sondern beklagt sich, dass die ihnen ein Problem machen, obwohl sie gar keine Aufstände bauen. Wie das? Was stört die Politik? Die erste Frage, was stört die Politik an der von ihr eingerichteten und betreuten Armut? Welche Maßstäbe legt sie dabei an? Zweitens, was versteht die Politik dabei als Armut? Und wie wollen Sie damit umgehen? Und dann will ich darüber reden, da brauchen Sie die Soziologen. Was stört die Politik an der Armut? Also übrigens, wenn Fragen aufkommen, meldet euch. Es sind wenig genug, kann man ohne weiteres diskutieren. Es gibt, glaube ich, noch ein zweites Mikrofon, dass man verstanden wird. Also wenn irgendwo Unklarheiten sind, jetzt habe ich ja lauter Rätsel aufgemacht, das war halt mal ein kurzer Vorlauf, damit man den Faden nicht verliert. Das waren die Punkte, die heute behandelt werden sollen oder jedenfalls behandelt gehören, wenn man das Thema schön durchmachen will. Aber wenn ihr irgendwo Fragen habt, berührt euch. Was stört die Politik an der Armut, die ihr Werk ist? Oder auch ihr Werk ist, nicht bloß, die Wirtschaft natürlich auch. Jetzt steigen wir mal ein. Die Regierungspartei SPD will wissen, wie die Leute auf die Verarmung reagieren. Nicht aufstandspolitisch, also ordnungspolitisch. Nein, sie will wissen, wie sie reagieren als Wähler. Kriegt die SPD aufgrund ihrer Agenda 2010, durchgeführten Verarmungspolitik ein Wählerproblem, Wählerschwund. Haben Sie ja auch, das wollen Sie jetzt genauer erfahren. Dann merkt man, das ist ein sehr oberflächliches Problem. Aber auch das haben Machthaber in der Demokratie, dieses Problem. Wähler laufen hinweg, sie wollen wissen, wie sind die Wähler verfasst? Wie reagieren die darauf? Warum machen die Wähler ihnen ein Problem mit, in dem Fall, Wahlverweigerung? Dann merkt man schon, die Fragestellung kann schon gar nicht mehr sein, zählt mal nach, wie arm sind die Leute. Untersucht mal, wie es ihnen geht, was da an den Marktverhältnissen oder was immer los ist. Sondern wer so fragt, die Leute machen mir das Problem einer Unbotmäßigkeit, in dem Fall bisherige SPD-Wähler wählen uns nicht mehr. Den interessiert nicht die Armut, die er herbeiregiert hat, sondern die Reaktion auf die Armut derer, die er ins Unglück gestürzt hat. Ganz entscheidend. Dafür offenbar sind Soziologen mit ihren milieutheoretischen Fragestellungen furchtbar brauchbar. Abchecken, wie Leute reagieren auf das, was irgendwelche Objektive, in dem Fall Agenda 2010, Regierungspolitik ihnen eingebrockt hat. Beck drückt es von seiner Fragestellung folgendermaßen aus. Es gibt in Deutschland zu viele Menschen, die keinerlei Hoffnung mehr haben, den Aufstieg jemals noch zu schaffen. Den Aufstieg aus dem Elend, aus dem Prekariat. Sie finden sich mit der Situation ab. Sie haben sich materiell oft arrangiert mit Sozialhilfe oder ALG II. Das ist besorgniserregend. Fragt sich warum. Warum ist das jetzt besorgniserregend? Sie haben ALG II eingeführt, die Leute machen das, was sie sollen, nämlich Schnauze halten und ALG II abholen. Beck formuliert sein Unbehagen mit dem Zitat. Nicht, dass die Leute arm sind, sondern sich hängen lassen, dass sie alle Hoffnung aufgegeben haben, dass aus ihnen noch mehr werden kann. Den Verdacht hat er. Das ist aber ein merkwürdiger Widerspruch. Einerseits hat Agenda 2010 der SPD, rot-grünen Regierung, genau das zum Inhalt gehabt. Nämlich Leuten, die ein Jahr lang von den Unternehmern nicht mehr gebraucht werden in ihrem alten Job, administrativ zu erklären, zu unnützen Leuten. Ihre Qualifikation, nicht überhaupt unnütze Leute, aber was ihre bisherige Qualifikation betrifft, unnütz. Wurscht, ob Ingenieur, Facharbeiter oder Angelernter. Ein Jahr lang nicht mehr nachgefragt, bist du kein Ingenieur, kein Facharbeiter, kein Angelernter mehr. So stehst allem zur Verfügung. Das war der Beschluss. Wir hatten den Leuten mit ALG II gewissermaßen objektiv nahegelegt, dass sie zu nichts taugen. Genau das ALG II-Gesetz, Hartz IV. Genau das hat dieses Verhältnis eingerichtet, wo den Leuten bedeutet wird, euch, ja das, was sie halt sind, Leute definieren sich auch über ihren Beruf. Das, was du bist, ist nichts, taugt nichts, weg damit. Und das haben die Leute in ihrer Mehrheit sich zu Herzen genommen und gesagt, na gut, dann halt. Wird sich eingerichtet. Aber übrigens nicht bloß deswegen, weil sie treuherzig sind. Was hätten sie schon anders machen sollen? Bei all dem Ja-Sagen zu ALG II und so weiter kommen ja auch keine Jobs. Sie werden ja noch nicht mal gebraucht in den nicht mehr qualifizierten Bereichen. Also da, wo ihre Qualifikation annulliert worden ist. Also hier braucht man sie schon gleich gar nicht. Was ist das für ein merkwürdiger Widerspruch? Der gleiche Politiker, die gleiche Partei, die das an den Leuten hinregiert, euch braucht man nicht mehr, die es damit fertig bringt, dass die Leute auch das als Urteil nachvollziehen, ja, und man braucht uns nicht mehr. Also richten wir uns halt ein, wurschteln uns durchs Leben, wie es geht mit den paar Kröten. Denen wirft er vor, ihr macht uns Probleme mit eurer Kopfhängerlasserei. Der Widerspruch ist so auch zu lösen. Offenbar hat die Politik nicht bloß den Standpunkt, macht euch nützlich für Wirtschaftswachstum, für sonst was alles, was man halt so braucht, damit der Steuerzahler seine Sozialhilfe, Sozialbeiträge bezahlt, Krankenkassenbeiträge, Rentenversicherung, alles das kennt man ja, wie der normale Mensch eingeschätzt wird, im Wortsinne geschätzt wird von der Politik als Goldesel oder Dukatenesel. Als jemand, wenn er arbeitet, kommt was raus, nicht bloß für ihn, sondern vor allem für Staat und fürs Wachstum der Wirtschaft. Wenn die Wirtschaft, das ist nicht die Tat des Staates, wenn die Wirtschaft sagt, davon brauchen wir viele, viele nicht für diesen Zweck, und der Staat dieses Urteil umsetzt über sie, bleibt er trotzdem noch auf dem Standpunkt stehen, im Prinzip entlasse ich keinen, selbst die Unbrauchbaren, für unbrauchbar erklärten Stempel drauf, nicht mehr brauchbar, selbst die entlasse ich nicht aus dem Anspruch, halte dich zur Verfügung für die Produktion von Reichtum. Und wenn man dich tausendmal nicht braucht, dann stell dich 1001. Mal an. Also wenn du dich nach 100 Bewerbungen noch keine Zusage hast, dann schreib die 101. Bewerbung und 102., 103. bis 300. Was an dem beklagt oder vermisst ist, also beklagt fehlt, es fehlt ihnen der Wille zum Konkurrieren, der Wille zum Wiedereinsteigen. Ihr Wille hat sich reduziert auf Zurechtkommen im Elend. Das ist ihm nicht recht. Eine kapitalistische Demokratie will nicht bloß die Leute objektiv zur Arbeit zwingen, indem sie ihnen das Leben sauer macht, indem sie auch manchmal Leute wohin schickt. Arbeitsdienst in dem Sinn gibt es in der Demokratie nicht. Also Zwangsverpflichtung. Weil die Demokratie will den Anspruch ins Bewusstsein reinpflanzen. Der Mensch im Kapitalismus soll gleichgültig, wie gut es ihm geht und wie aussichtsreich seine Bemühungen sind, die Gesinnung haben, den Standpunkt haben, ich will Arbeit, ich will konkurrieren, ich will vorwärts kommen. Der Widerspruch, den der Beck hier als Politiker ausspricht, erst schmeißt die Leute raus, Stempel drauf, unbrauchbar, dann beklagt er sich darüber, dass die Leute genau das geistig nachvollziehen. Der Widerspruch verdankt sich dem Widerspruch, den der Staat von jedem Subjekt haben will. Lass dich nicht bloß zur Arbeit zwingen, mach dir das zum eigenen Zweck. Such dir also unter allen Umständen irgendwas, bis du aus deiner Misere rauskommst. Das ist der erste Punkt. Das ist das erste Problem. Eine abstrakte Nützlichkeit. Zweiter Vorwurf oder zweites Problem der Politiker. Es stört sie die Verwahrlosung. Nicht die Armut stört sie. Arm, aber anständig. Kein Problem. Aber arm und verwahrlost, also wenn die Kinder nicht mehr in die Schule geschickt werden, wenn Drogengebrauch oder Missbrauch stattfindet, wenn die Leute nicht mehr ihre Anträge rechtzeitig abgeben, wenn sie ihre Miete nicht mehr bezahlen, wenn sie selber physisch, geistig, moralisch verwahrlosen und ihre Kinder dazu noch. Wenn sie also ein Problem werden, weil sie die normalen moralischen Maßstäbe von Recht und Gesetz und Privatmoral nicht mehr respektieren. Nicht die Armut ist, was den Staat stört, sondern die Wirkung der Armut aufs moralische Gemüt. Getrennt von allen materiellen Voraussetzungen, getrennt davon, ob sie die haben, soll sie den Standpunkt einnehmen, arm, nicht aber redlich, sondern arm, aber redlich bemüht, Nicht bloß im sozialen Netz hocken und schaukeln. Die Verwahrlosungsbeschwerde geht, wer hier nicht arbeiten will, wer sich nicht bemüht drum, der versagt erstens und zweitens, aus denen, die da versagen, werden zum großen Teil moralische Lumpen. Daher auch der bekannte Ausdruck Lumpenproletariat. Übrigens, der Ausdruck Lumpenproletariat ist noch tausendmal besser als Prekariat, weil er auch noch ausdrückt, selbst in dieser etwas beschimpfenden Ausdrucksweise, Lump, du Lump, drückt er immer noch aus, das ist ein Teil des Proletariats. Die gehören zur arbeitenden Klasse, aber kommen da irgendwie nicht mehr so recht in die Arbeit rein oder gehören irgendwie dazu, wie, werden wir wahrscheinlich heute nicht ganz klären können, deswegen immer da bloß Andeutungen. Der dritte Punkt, den die Politik beklagt, ist, sie halten die fahrenden Menschen, die sich hängen lassen, für einen Sprengsatz für die Gesellschaft. Wer nicht mehr konkurrieren will, wer nicht mehr auf Leistung setzt, wer weiß, worauf der sonst noch setzt. Vielleicht auf die Roten, vielleicht auf die Braunen, vielleicht auf gar nichts, denn es soll ja heißen, dass diese Prekarier die größten Teil der Nichtwähler sind. Er verweigert also dem Staat die Anerkennung, die er von ihm will. Merkt man auch, schöne Wahrheit über die Wahl. Ist es doch Wahlfreiheit? Man kann da auch daheim bleiben. Nein, aus der Nichtwahl ziehen Politiker gleich ein Bedenken. Da wollen Leute nicht mehr dazugehören. Da wollen Leute nicht mehr Ja sagen zu unserer Art Politik, entweder Rot, Grün, Gelb oder Schwarz. Oder wenn, zu Politik, dann zu einer ganz anderen, heutzutage meistens braun, national. Jedenfalls einer, die nicht zum Verfassungsbogen zugelassen ist. BDS, Linkspartei, ist so eine Mischung dazwischen. Es fehlt also an der gewünschten Einstellung zu ihrer Armut. Es fehlt ihr an Leistungswillen, es fehlt ihr an Ordnungswillen, es fehlt ihr an Integrationswillen, da meine ich jetzt nicht die ausländischen Mitbürger mit Migrationshintergrund, oder wie die Namen heißen, sondern ich meine jetzt gleichgültig welcher Herkunft, diejenigen, die in dieser Lage sind, es fehlt ihnen an, sich einzuklinken, den Willen, sich einzuklinken. Und schließlich, was haben sie? Ein negatives Wort. Keine Disziplin. Disziplinlos sind sie. Damit kommen wir damit bin ich fertig mit dem Punkt, wie behandelt die Politik die Armut? Armut ist für die Politik eine Einstellungsfrage, keine Geldfrage. Was die Politik an der Armut interessiert, sind die Wirkungen auf die Leute, auf die Botmäßigkeit, auf ihren Leistungswillen, auf ihren Gehorsam. Nicht, dass der Wille thematisiert wird, ist die Gemeinheit dabei, sondern wie er thematisiert wird. Von Leuten, die sie in die Lage gebracht haben oder die andere schützen, die Freiheit des Eigentums schützen, freie Wirtschaft schützen, dass sie in die Lage kommen, die lassen die Ergebnisse dieser Wirtschaftsweise denen an, als verkehrten Willen, als mangelnden Willen. Das Wie ist das Entscheidende, nicht das. Denn es ist ja nicht zu bestreiten, dass in dieser Schicht, der Lazarus-Schicht des Proletariats, wie der Marx dazu sagt, jede Menge von Verwahrlosung stattfindet, von Wurstigkeit, von auch Gemeinheit und Brutalität. Aber die Beschwerde über die der Politik, die machen uns Probleme, nachdem sie ihnen jede Menge Probleme gemacht haben. Und die Probleme, die sie uns machen, ist vor allem eine Willens- und Einstellungsfrage. Auch hier merkt man schon wieder, Einstellungsfragen, da sind die Soziologen hellhörig. Aha, da gibt es Aufträge. Die wollen wissen, wie die Leute denken. So, jetzt will ich ganz kurz sagen, die Armut ist bei der Politik also interessant in ihrer Wirkung auf die subjektive Stellung der Leute. Ein paar Sachen habe ich schon gesagt, ich will bloß 3 oder 4 Urteile noch loswerden an der Stelle zum Kontrast. Was ist sie eigentlich, die Armut? Bei denen ist die Armut, bricht aus, wenn man keine Arbeit mehr hat. Bloß keine Arbeit haben ist doch nicht arm. Der berühmte Millionenerbe arbeitet auch nicht. Und jeden Samstag fiebern Millionen bei der Ziehung des Lottos. Dem Zustand entgegen, wo sie nicht mehr arbeiten brauchen, weil sie Millionäre sind. Ist doch gar nicht wahr, dass Arbeitslosigkeit Armut erzeugt. Nur Arbeitslosigkeit bei Leuten, die kein anderes Mittel haben, macht arm. Dann aber, ziehe ich einen Schluss draus, dann aber sind die Leute nicht erst arm, wenn sie die Arbeit verloren haben, sondern sie sind dauernd arm, auch dann, wenn sie Arbeit haben. Die Arbeit ist bloß eine Zustandsform von Armut. Wie das? Na ganz schlicht. Die 1500 Euro, die dann netto aufs Konto kommen, sind am 20. verknuspert. Oder am 25. des Monats. Und dann geht der Dispo-Kredit los. Und bei denen, wo es nicht 1500, sondern 2000 oder 3000 sind, sind die Freiheiten etwas größer und die Drangsal, damit auszukommen, etwas geringer. Aber im Prinzip sind alle diejenigen, die auf, die man nennt als unselbstständig Beschäftigte, unselbstständig Arbeitende, Leute, wo der Lohn gerade dafür reicht, zum Leben während der Zeit, wo man arbeitet. Also nicht Arbeitslosigkeit macht arm, sondern arme Leute müssen arbeiten, um Geld zu kriegen, ansonsten verelenden sie. Die Geldlosigkeit in einer Geldgesellschaft, darüber will ich auch nicht reden, wie Kapitalismus funktioniert, ist bei denen ein Dauerzustand und nicht ein Ausnahmezustand, wie dann, wenn man mal zufälligerweise arbeitslos ist. Nach jedem Monat ist das Geld fort. Insofern erneuert sich die Notwendigkeit, sich zu verkaufen mit jedem Monatsersten. So ungefähr drückt der Marx übrigens aus. So ist es. Das ist die Grundlage der Klage der Politiker. Die machen uns Probleme. Eine Schicht oder eine Klasse oder eine Menge von Menschen, die nur leben kann, wenn sie was hat? Geld. Wie alle. Aber das nicht hat. Aber sie hat noch was anderes, Arbeitskraft. Also Menschen, eine Klasse von Menschen, die mit der Armut, der Mittellosigkeit erpresst werden zur Arbeit für Geld. Und wie kriegt man für Arbeit Geld? Na, wenn ein anderer Geld übrig hat. Wenn er nicht gerade bei der Caritas, Diakonie oder zur Paritätischen Wohlfahrtsverband ist und einem Geld schenkt als armen Teufel, dann macht er das nur dann, wenn dadurch sein Geld sich vermehrt. Damit habe ich den Kapitalismus erledigt. Es ist eine altbekannte Tatsache. Man beschäftigt bloß Leute, wenn sie einem einen Gewinn einfahren. Rentable Arbeit. Es ist nicht nur so, sondern es ist auch notwendig so damit. Wenn in dieser Gesellschaft Reichtum darin besteht, andere arbeiten zu lassen und das Geld zu vermehren, dann gibt es nicht bloß eine Klasse von Leuten, die arbeiten, sondern muss es sie geben im Sinne von Notwendigkeit in doppelter Hinsicht. Einerseits zwangsläufig, conditio sine qua non, also Bedingung, ohne die nichts läuft. Und zweitens auch noch nützlich. Es ist eine Armut, ohne die läuft kein Kapitalismus. Sie ist also nützlich für Geschäfte. Jetzt haben wir folgenden neuen Widerspruch. Armut ist die Bedingung dafür, dass die Leute zur Verfügung stehen für Arbeit, für rentable Arbeit. Worüber beklagt sich denn dann der Beck? Will er den Kapitalismus denn abschaffen? Sollen sie alle reich werden? würde auch keiner mehr arbeiten. Das Gleiche, was sie die Existenzbedingungen des Kapitalismus, nämlich eine Klasse von mittellosen Menschen, eine Klasse von Menschen, die, wenn sie über Mittel verfügen, sogar immer noch über zu viel verfügen, siehe Agenda 2010, Verarmung. Die gleichen Menschen sind ein Problem. Warum? Ich sage nicht bloß zwangsläufig, die Armut ist nicht bloß zwangsläufig die Bedingung für Kapitalismus. Die Erpressung muss auch noch wirken. Denn um Erpressung handelt es dabei. Wenn ich mittellos bin, Geld brauche, einfach mitnehmen geht nicht, sonst landet man schnell im Gefängnis. Mit anderen Worten, man muss sich verdingen, man muss den Willen haben, sich zu verdingen. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Es muss sich auch in Anführungszeichen nicht bloß lohnen für den Kapitalisten, der sagt, der Durchschnittsprofit muss her. Es muss auch aus dem Dienst, den der Normalmensch dann verrichtet, ein Verdienst rausspringen. Damit sind wir bei der neuen Form des Widerspruchs, den wir vorhin schon ein paar Mal hatten. Der Mensch wird erpresst mit seiner Mittellosigkeit zur Arbeit für andere. Wo genau die Grenze ist, ist offen, ist eine elastische Grenze. Aber irgendwo muss für ihn was rausspringen, von dem er lebt oder leben kann. Wenn es der Kapitalismus aber dazu bringt, dass eine zu große Zahl von Leuten über ist, dauerhaft über ist oder immer wieder über ist, dann muss es auch die Wirkung haben, notwendigerweise, zwangsläufig die Wirkung haben, dass der eine oder andere sagt, dann leckt er mich mal kreuzweiß. Ohne mich. Er gibt es auf. Ist doch klar. Wenn es wirklich in einer Gesellschaft immer 4, 5, 6, 7 Millionen, je nachdem wie groß sie ist, bei uns halt bei 80 Millionen, 4 bis 10 Millionen, Arbeitslose gibt, dann muss es doch Leute geben, die sagen, ich gebe es auf, ich lasse mich hängen in der sozialen Hängematte. Nicht alle, ein paar werden es immer noch probieren. Es muss aber auch den Staat geben, der die alle immer wieder auf die Sprünge helfen will, immer wieder Sporen gibt, nein, lass dich nicht hängen. Denn sie sollen sich doch melden, sie sollen doch zur Verfügung stehen. Was ist denn, wenn die Wirtschaft wächst, wie jetzt zum Beispiel in diesem Jahr? Dann brauchen sie doch Leute, die arbeiten wollen, sich nicht abgemeldet haben geistig aus der Existenz eines Menschen, der arbeiten will für Geld. Also wenn die Leute mit dem Geld, wegen des Geldes arbeiten, wegen des Verdienstes arbeiten, dann muss der auch rausspringen. Wenn er aber nicht rausspringt, gibt es eine Scheidung, eine Triage, können wir vielleicht auch sagen. Das vollziehen die Leute ganz von sich aus dann, nachdem zuerst die Unternehmer es mit ihnen gemacht haben. Längere Zeit nicht genommen, den nicht genommen, den rausgeschmissen. Da sagt der nächste Kapitalist, was, du warst schon dreimal entlassen, dann nehme ich dich auch nicht. Über solche Entscheidungen denkt der Mensch, also gut, die wollen mich nicht mehr haben, lass ich sein. Mache ich halt Alt 2 plus Schwarzarbeit. Der Staat will aber Leute in der Alt-2-Mannschaft haben, die sich nicht hängen lassen. So, jetzt kann man, ohne dass wir jetzt groß über Akkumulationsgesetz geredet haben, hat der Marx alles erklärt, warum das so ist. Offenbar braucht der Kapitalismus eine Schicht von Arbeitslosen, Arbeitern, also Menschen, die arbeiten wollen, damit er funktioniert. Damit er in allen Konjunkturlagen über Arbeitsplätze verfügt und nicht bloß das, in dem Sinne, wenn es wächst, mehr, sondern in jeder Berufskategorie auch welche, die nicht so selten sind, dass ich sagen kann, wie damals beim Einführung des Computerwesens, unter 10.000 Mark drehe ich hier gar nicht an. Das ist damals kurze Zeit gegangen, ein paar Jahre. Da haben Leute, oft sogar abgebrochene Studenten, Milliarden verdient. Im Laufe der Zeit, weil sie rechtzeitig eine Firma gegründet haben für diesen Zweck. Und andere, die es nicht so weit gebracht haben, haben zigtausende verdient, ein schönes Sümmchen beiseite gelegt und haben gut davon gelebt. Das soll nicht sein. Es braucht auf allen Ebenen der Qualifikation, von oben bis unten, genug, dass die Unternehmer sich aussuchen können, damit es sich lohnt für sie zu ihren Bedingungen. Wenn ihr höher die Löhne, desto weniger bleibt ihr für den Gewinn übrig. Jedenfalls mal ganz im Großen und Ganzen. Wir haben also jetzt an dem Beschwerde der Politiker über die Arbeitslosen und über die Hängenlasser nebenbei erklärt, worauf das Ganze beruht. Auf einer Gesellschaft, die von den Leuten zweierlei verlangt. Erstens, jederzeit Leistungswille und zweiterseits, jederzeit, lass dich rausschmeißen und verliere diesen Willen nicht. Bleib bei der Stange. Eben kein Arbeitsdienst wie bei den alten Pharaonen, wo man abkommandiert wird zum Pyramidenbau, sondern wo der Mensch daheim sitzt und darauf wartet, dass er endlich einen Job kriegt, beziehungsweise sich darum bemüht, dass er sich um was umtut. Und dann auch wieder antritt. Sich also in Schuss hält. Nicht die Wohnung aufgibt. Nicht die Familie verlottern lässt und so weiter. Seine geordneten Verhältnisse weiter aufbewahrt über die Zeit, wo er sich gar nicht mehr leisten kann. Das ist der ordnungspolitische Gesichtspunkt, nicht im Sinne von Kriminalitätsbekämpfung bloß, sondern auch im Sinne von diese Reservearmee, das sagt der Marx dazu, also diese Menschen, die man braucht, damit es dann weitergeht, wenn die Wirtschaft anspringt, wenn die Kapitalisten Nachfrage haben. Die müssen sich nicht bloß physisch in Schuss halten und nicht bloß ihre Qualifikation erhalten, sie müssen sich auch moralisch in Schuss halten. Sie müssen bereit sein, arbeiten zu gehen zu wollen. Und bereit bleiben. Damit sind wir fertig mit der Beschwerde der Politiker über die Unterschicht, über das Prekariat, über diese Lumpenproletarier oder Subproletariat oder wie die Bezeichnungen heißen sollen. Jetzt alles gleichgültig. Die Politik hat ein Problem dabei, nämlich wie ist die geistige Verfasstheit der Menschen. Und von dieser Fragestellung aus springt ein ganzer Berufszweig raus, nämlich ein beständiges Messen des geistigen und psychischen Zustands der Bevölkerung, die empirische Sozialforschung. Bevor ich darauf eingehe, Fragen zum bisher Gesagten oder Ergänzungen? Ja. Nein, der Westerwelle ist ein bekannter Politiker.
An den Gott und Bourdieu, der auch gestorben ist, also meiner Meinung nach sterben die auch ganz weg. Und sollten wir vielleicht auch sehen, dass die Wissenschaft sich eben verändert, wenn sie jetzt im neoliberalen Auftrag der Unternehmer nicht ist und so weiter. Und was die Wissenschaft berücksichtigt jetzt bei dir? Weil für mich ist Soziologie sehr wichtig, auch also in der Literatur der letzten Jahrzehnte, also als Instrument der Kritik. Deswegen hätte ich jetzt gerne gefragt, welche Soziologen du jetzt noch meinst,
also ich habe von Westerwelle nicht gesagt, der Soziologe, sondern Westerwelle und solche Politiker, die springen von der Armut, die sie wahrnehmen, die es gibt, die sie feststellen, die sie zählen, von der Statistik lassen, zur Frage, woher kommt das? Es liegt an ihnen, an ihrer Verfassung. Die sind deswegen brennend interessiert an Aussagen, an Befunden. Wie tickt denn das Volk? Wie steht das Volk denn wozu? Zur Lage der Nation, zu seiner eigenen Lage und so weiter. Aus der Fragestellung will ich nicht bestreiten, kann man, wenn man will, sagen, wenn es so viele Leute gibt, denen es so schlecht geht, dass mitten in einer Gesellschaft, wo das Geld wirklich bloß ausgegeben wird für nützliche und förderliche Zwecke, wenn es also Geld übrig ist für einen ganzen Berufsstand, den Leuten auf die Zähne zu fühlen, dann möchte ich mal wissen, wo kommt denn eigentlich die her? Oder ich mache Soziologie als Anwalt dieser Leute. Nicht als Expertisenschreiber für Machthaber, für Manipulateure vielleicht sogar, sondern im Namen dieser Unterdrückten oder Verarmten oder Ausgegrenzten. Deswegen gibt es tatsächlich in der Soziologie immer welche, die den Standpunkt einnehmen, die darüber vielleicht sogar entweder links geworden sind oder immer schon links waren und dann gedacht haben, die Soziologie, also links im Sinne von Verbesserung des Loses der ausgegrenzten Verarmten, und dann gedacht haben, die Soziologie wäre da theoretisch gesehen als ein gutes Mittel, denen zu helfen. Das sind die André Gorz, das sind die linken Soziologen, die in den 68er Jahren auch in Deutschland massenhaft entstanden sind. Auch ich habe mal dazu gezählt, damals, wie ich studiert habe, die Soziologie, habe sie auch von dem Standpunkt aus studiert, gerade nicht als Herrschaftstechnologie, sondern als Anwalt der Enterbten. So, das will ich nicht unter den Tisch fallen lassen. Bloß wir müssen uns im Klaren sein, was die Politik von denen will. Darüber will ich heute reden. Ich wollte heute nicht reden über kritische Soziologie. Kann es aber tun, wenn es gewünscht wird. Wie kritische Soziologen doch aufs falsche Pferd setzen. Deswegen würde ich gern, bevor ich darauf eingehe, ein paar Sätze sagen, gar nicht furchtbar viel, weil wir haben das Material ja auch gar nicht da, wie eigentlich diese wissenschaftliche Fragestellung geht, die dann brauchbar ist für solche Typenbildung wie abgehängtes Prekariat. Wahrscheinlich versprochen, deswegen wollte ich das nicht ganz unter den Tisch fallen lassen, aber dann können wir da die Frage auch gern nochmal eingehen drauf. Also ich habe die Vorab-Presseerklärung der Friedrich-Ebert-Stiftung über die Studie Gesellschaft im Reformprozess. Titel: Die Friedrich-Ebert-Stiftung untersucht Reformbereitschaft der Deutschen. Da sagen sie dann, Unterschied hat uns gar nicht interessiert. Die ist dann rausgekommen draus. Warum? Wissen wir auch nicht. Wir wollten doch bloß wissen, nämlich die Befragung zielte darauf herauszufinden, welche Wertepräferenzen in der Bevölkerung vorliegen und welche Zuordnungen zu politischen Typen diese Präferenzen erlauben. Der Leiter der Abteilung von der FES sagt dazu, diese politischen Typen wurden nach ihren politischen Wertevorstellungen und Einstellungen zusammengestellt, um zu klaren Aussagen über neue politische Milieus zu kommen. Und dann kommen diese Milieus, die Leistungsindividualisten sind die obersten und das abgehängte Prekariat, die gewissermaßen am schlechtesten organisierten. Was wird da gemacht? Was für eine Wissenschaft, was für ein Wissen schafft diese Wissenschaft? Ich knüpfe an den Punkt, wie sorgt sich die Politik um Armut? Die Wirkung der Armut aufs Gemüt, aufs moralische Gemüt des Menschen, des Betroffenen. Vielleicht nicht bloß des unmittelbar Betroffenen, auch aufs Gemüt anderer. Auch Besserverdienende, auch welche, die von der Arbeitslosigkeit nicht betroffen sind, können es für ungerecht halten, dass in der Gesellschaft 10 oder 12% offiziell gezählt werden als Arbeitslose. Arbeitslosenstatistik 10%. Da können manche Leute sagen, nicht wenige sagen, das ist nicht gerecht. Ich stelle mir eine Gesellschaft anders vor. Arbeitslosigkeit kann deswegen aus, also die Fragestellung nach den Wirkungen der Armut, des Elends, bezieht sich deswegen nicht bloß auf die unmittelbar Betroffenen in solchen Studien, sondern in solchen Studien auf die gesamte Bevölkerung. Nicht zuletzt deswegen, weil der Auftraggeber in diesem Fall ja auch noch wissen wollte, welche Konsequenzen für das Wahlverhalten resultieren daraus. Wahlverhalten ist ja eine psychische oder eine individuelle Folge all der Urteile und Einschätzungen, die ein Mensch so hat und sagt dann, SPD, CDU, Braune oder was immer, Rote, will ich haben als Regenten. Insofern passt die bornierte Wahlfragestellung sehr gut zu der differenzierten Milieuanalyse, weil sie nämlich beide methodisch von der Vorgehensweise her das gleiche Vorgehen haben, nämlich die Problemlage unterstellt, steht die Frage nach der Wirkung der Problemlage, in dem Fall Reformbereitschaft ist gleich Verarmung der Menschen zur Aufpäppelung des Standorts Deutschlands, Wirkungen dieser Politik auf die Einstellung der Betroffenen. Ganz billig erstmal als Wahlverhalten, aber weil Wahlverhalten nach Meinung der Soziologen Resultat ist von allgemeineren Einstellungen, von Orientierungen, die nicht bloß sich auf Parteien beziehen, sondern auf andere Sachen, geht es weiter. Es geht um die Frage, wie stehen denn die Leute zu diesem Leben in der bürgerlichen Gesellschaft, wie stehen sie zu ihren Pflichten, wie stehen sie zu ihren Rechten, wie stehen sie zu ihren Möglichkeiten und wie stehen sie zu den Grenzen, die ihnen auferlegt sind oder die sie im Leben sehen. Erstens, wie sehen sie das, was sie müssen? Und zweitens, wie sehen sie sich darin? Wohlgemerkt, damit haben wir bei der Soziologie, merkt ihr vielleicht, eine Verschiebung der Frage. Die soziologische Fragestellung sagt nicht, wie viel Prozent Arme gibt es denn? Das macht ja die Bundesanstalt oder die Bundesagentur, die Statistik. Die sagt auch nicht, wie viel verdienen die Leute? Das macht der Mikrozensus des Statistischen Bundesamts. Also ganz andere Leute, ziemlich bornierte Zähler. Das, was Statistiker feststellen in Ziffernanlagen, ist da gewissermaßen bloß der Hintergrund, die Lage, die irgendwie existiert. Die vielleicht auch dazu animiert zu sagen, ich will bei meiner Befragung ein Abbild haben der Bevölkerung. Also wenn es 10% Leute gibt mit Einkommen unter 1500, dann will ich in meiner Befragungsmenge 10% da haben, die so wenig verdienen. Und wenn es 1% gibt über 15.000, dann will ich 1% auch dabei haben, damit ich quasi ein Abbild habe der gesamten Bevölkerung. Was ist damit gesagt, mit diesem Übergang? Es wird damit unterstellt, das ist gewissermaßen die Behauptung der Wissenschaft, in dieser Abbildung der Bevölkerung auf ihre Grundgesamtheit, auf die Stichprobe. Die Stichprobe soll die Bevölkerung abbilden, das heißt, die soziale Lage, in dem Fall das Einkommen, bestimmt irgendwie das Denken, das Gemüt, die Mentalität. Merkt ihr, Stichproben. Wenn man Stichproben zieht und behauptet, damit bilde ich die Bevölkerung ab, hat man eine Unterstellung gemacht, die da heißt, die objektive Lage wirkt irgendwie aus Bewusstsein. Jetzt haben die Soziologen natürlich ein Problem, das ist ein kleiner Widerspruch. Die objektive Lage ist für viele Leute gleich und trotzdem denken sie in gleicher Lage unterschiedlich. Nicht alle Reichen oder Besserverdienenden sind konservativ und erbitterte Apologeten des Kapitalismus. Und nicht alle Schlechtverdienenden sind revolutionär Gegner des Kapitalismus, sondern im Gegenteil, da gibt es sehr, sehr viele, die sogar die Verhältnisse verteidigen gegen Rote. Was ist das Vorgehen der Soziologen? Dieser Sorte Soziologen. Objektive Lage ist unterstellt. Zweitens, sie erkundigen sich nicht nach der objektiven Lage, Das ist die Voraussetzung für die Stichprobe. Sie erkundigen sich, wie die objektive Lage von den Menschen, die sie befragen, beurteilt wird. Soziologen sind deswegen nie Analysten der Gesellschaft, obwohl der Name so sagt. Soziologie, Gesellschaftsanalyse, Gesellschaftslehre. Empirische Soziologen fragen Leute aus, wie sie die gesellschaftliche Lage insgesamt und speziell ihre eigene beurteilen. Nicht bloß das, damit hätten wir nämlich bloß, können wir dann machen, also erstens die Stichprobe, eine Achse ist dann das Einkommen, die zweite Achse ist dann vielleicht unterschiedliche Sorten der Beurteilung, gut, schlecht, mittel. Optimistisch, pessimistisch, weiß nicht und so weiter. Aber es geht nicht bloß um die objektive Lage, es geht zweitens auch um die subjektive. Wie schätzen Sie sich ein in der Objektivität, in der gesellschaftlichen Situation? Was für ein Bild haben Sie von sich in der Gesellschaft? Fußnote für die Fragestellung linke Soziologen. An der Stelle haben linke Soziologen gedacht, da kann man einhaken. Nicht bloß, wie die Leute die Gesellschaft sehen, sondern wie sie auch sich drin sehen. Da könnte man doch vielleicht sie in eine Diskussion, in einen Erkenntnisprozess bringen, wo am Ende eingesehen haben, dass sie, wenn sie die gesellschaftlichen Verhältnisse hinnehmen, wenn sie Ja zu ihnen sagen, sich keinen guten Dienst erweisen. Vielmehr sollen sie dagegen sein. Also kann man das Gespräch mit ihnen, was eigentlich zum Zweck hat, wie seht ihr die Gesellschaft, wie seht ihr euch in der Gesellschaft, kann man dieses Gespräch zum Mittel nehmen, sie gegen die Gesellschaft aufzubringen, sie zu agitieren. Nur den Fehler der anderen, der affirmativen Soziologen, machen sie genauso mit. Nämlich, dass sie sich erkundigen, erstens, was denken die Leute über die Gesellschaft? Zweitens, was denken sie über sich? Und das ist völlig unabhängig davon, ob das stimmt oder nicht stimmt. Es ist ein Bild der Leute. Was, wenn man dabei bleibt, bei diesem Bild, ziemlich langweilig wird, was hat man denn davon, wenn man weiß, was die Leute sehen? Deswegen ist diese Wissenschaft erst dann brauchbar, auch im eigenen Selbstverständnis, wenn sie diese Bilder oder diese Gesellschaftsbilder oder Selbsteinschätzungen der eigenen sozialen Lage, der eigenen Befindlichkeit beziehen können auf irgendwelche objektiven Faktoren. Also nicht bloß bei der Stichprobe geht man von der Unterstellung aus, irgendwie gleiche Lage, ähnliches Denken, deswegen soll die gesellschaftliche Hierarchie sich widerspiegeln in der Stichprobe. Auch bei der Wissenschaft selber, beim Durchführen der Studie, bezieht man das, was Sie da sagen, auf Hypothesen, auf Vorannahmen des Wissenschaftlers darüber, wie die Gesellschaft wirklich ist. Erst dann wird aus dem ganzen Befragungswesen überhaupt was Brauchbares. Nämlich zum Beispiel was Brauchbares für die Politiker. Die wollen natürlich nicht bloß wissen, wie viel Prozent wählen denn jetzt gerade SPD, CDU oder sonst was. Die wollen doch mehr wissen, die wollen doch wissen, wie stehen die Leute denn zur Objektivität der Politik und der Partei und sich selber und so weiter. Und wie entwickelt sich das? Was wird da draus? Und kann man vor allem sie in einer bestimmten Art und Weise ansprechen, damit man sie zu sich herbringt? Das machen die politischen Auftraggeber. Die meisten Studien gehen aber gar nicht von der Politik aus. Die sind gar nicht politische Machtinstrumente. Die meisten gehen von viel, viel kleineren Fragestellungen aus. Nämlich, wie muss denn die Tube beschaffen sein, wenn man die Zahnpasta verkaufen will? Wie muss denn der modische Schnickschnack aussehen, damit er ankommt? Und für diesen Bedarf haben Soziologen, ich sage bloß die Stichpunkte, namens Sinus oder Sigma, Schemata entwickelt, wo sie versuchen, zusammenzubringen, erstens, was denken die Leute oder was haben die Leute für Stimmungen? Und zweitens, in welcher Lage befinden sie sich? Und das nennt sich dann Milieu. Hätten wir jetzt einen Projektor, könnten wir das an diese riesige Wand hinwerfen, wie sowas ausschaut. Vielleicht habt ihr es in der Zeitung schon gelesen, war im Herbst in der Süddeutschen und in großen Zeitungen drin. Das sind dann diese Koordinatensysteme und da ist dann, sind dann lauter so Wolken, die in verschiedenen Regionen dieses Koordinatensystems, also wenn hier, so muss ich es sagen, wenn hier also die senkrechte Achse ist, hier die X-Achse, dann ist in diesem Feld, das ist interessant, das sind verschiedene Wolken und das nennt sich dann Milieu. Eine Verknüpfung von subjektiven Einschätzungen mit objektiven Lagen. Da merkt man, warum diese Wissenschaft dann auch dann brauchbar ist. Sie vollzieht nämlich den gleichen Fehler, den die Politik macht. Was ist Armut? Armut ist, wie die Leute darauf reagieren. Macht sie als Wissenschaft. Oder Waschmittel. Nicht, was ist Waschmittel? Wie funktioniert das mit Phosphaten und was ich was alles da drin sein mag? Sondern wie kommt es an? Waschmittel ist das, was die Hausfrau gern kauft. Das ist der Grundfehler dieser Sorte Soziologie. Objektive Sachverhalte zu verknüpfen mit subjektiven Wünschen oder Einstellungen. Müssen nicht bloß Wünsche sein. Wenn man Milieu sagt, dann sagt man ja nicht einfach Waschmittel oder sowas. Diese Sinus-Gesellschaft, die heißt Social Vision mittlerweile, Sinus-Soziovision geschrieben, Englisch. Diese Sinus-Soziovision hat ein Schema oder ein Milieuschema, das ist brauchbar für alle möglichen Produkte oder politische Befragungen oder Lebensstiluntersuchungen aller Art. Aber immer ist der gleiche Witz dabei, der gleiche Fehler. Was die Sache ist, ist das, was die Leute darüber denken. Das ist das, was daran interessiert. Jetzt kommen wir wieder zum Gores und zu solchen Linken. Die haben gesagt, was die Sache Kapitalismus ist, hängt davon ab, ob die Leute sich ihn gefallen lassen. Nicht ganz falsch. Also tun wir was dafür, damit die Leute sich ihn nicht mehr gefallen lassen. Wir erklären ihnen, in welcher Lage sie sich befinden und warum sie schlecht fahren, damit sich diese Lage hinzunehmen. Sind Parteigänger einer Veränderung. Aber interessanterweise als Soziologen. Sie machen jetzt bloß gewissermaßen nicht den konservativen Standpunkt auf. Die Gesellschaft ist so, wie die Leute sie sich vorstellen. Und dann kann man sich das irgendwie in Tabellen oder in Grafiken darstellen. Und da kann man so seine Schlüsse daraus ziehen. Wie agitiere ich dann die Leute für SPD, CDU, FDP? Oder wie agitiere ich sie für dieses oder jene Waschmittel oder für diese oder jene Kleidung? Oder Autoprodukte also, Marktforschung. Genau der gleiche Gedanke. Sondern, das sind Leute, die sagen, wir wollen die Gesellschaft verändern und wollen das, was die Gesellschaft noch nicht ist, in deren Köpfe reinbringen, damit sie es kreieren. Sofern sie es als Soziologen gemacht haben, als empirische Soziologen, liegt auf der Hand, dass dieser Standpunkt minoritär ist. Erstens mal gibt es dafür kein lebenslanges Geld. Das kann man sich in der 68er Bewegung und in Anfang der 70er Jahre gab es tatsächlich mal vorübergehend Gelder dafür, für solche Studien, längst ausgegangenes Geld. Wäre auch der erste Staat der Weltgeschichte, der sich ewig eine Schicht von Soziologen oder von Agitatoren hält, auf Staatskosten zum Aufhetzen. Aber wohlgemerkt, sie haben es als Soziologen gemacht. Und wenn ich mich so umgucke, ich bin ja selber dabei gewesen, bei den ehemaligen Kollegen. Das ganze Linke hat sich verflüchtigt. Jetzt sind sie zum allergrößten Teil das geblieben, was sie waren, nämlich Soziologen. Und das, was sie mal sein wollten, nämlich als Soziologen aufzuhetzen, aufzurühren, ist versunken, psychologisch gesehen meistens erklärt, in der Resignation, dass die Leute sich nicht aufhetzen lassen. Das ist noch gewissermaßen die entschuldigende Art. Die wahrere Art ist aber, es war auch nichts. Es war ein falsches Konzept. Die ist gar nicht gegangen, die Gesellschaft, die wir vorhaben. Das war jetzt bloß, weil immer André Gors und solche Leute als Soziologie, als kritische Wissenschaft, ja, sie ist kritisch. Und selbst wenn sie konservativ ist, ist sie kritisch, weil konservative Soziologie kann zum Beispiel die Reformer der SPD der 70er Jahre, also damals, wo sie Demokratiewagen geschrien haben, anklagen, sie würden die Gesellschaft ruinieren, indem sie zu vielen Leuten mitreden lassen, zum Beispiel an der Uni, Gruppenuni. Die Uni, was der Student, der kaum was versteht, soll mitbestimmen über, wer Professor wird, das kann auch nicht funktionieren. Auch das geht kritisch. Eben dann, wenn die Politik vorübergehend mal der Meinung ist, der Fortschritt, den sie will, damals, war noch sozialliberal, also rot-gelb, die damals rot-gelbe Regierung, wollte durch Einbeziehung von vielen Jugendlichen, die sich nicht wohlgefühlt haben in der Adenauer Republik, einen Fortschritt machen hinsichtlich Modernisierung, Reformierung des Kapitalismus zu einem besseren Erfolg auf dem Weltmarkt und in Europa. In der Zeit war es in, kritisch zu sein im Sinne von, wir wollen viel mehr. Seit die Politik diesen Standpunkt aufgegeben hat, hat sich die Wissenschaft schnell dissoziiert, in welche eine winzige Minderheit, die dabei geblieben ist, und die meisten, die eingesehen haben, entweder belehrt durch die, man kann sagen, durch die Befragten. Wenn ich sage, ich resigniere angesichts der Resistenz der Leute, dann kann ich auch sagen, und so haben auch viele gesagt, wenn die Leute dauerhaft dafür sind, dann muss doch an dem Ding was sein, am Kapitalismus. Auch kein Wunder, dass sie das überzeugt, weil sie haben sich doch immer erkundigt, Kapitalismus ist das, was die Leute sich denken, und ich muss schauen, am Denken rumzufummeln. Wenn es denklich nicht befummelbar ist, nicht veränderbar ist, dann orientiere ich mich doch am Denken, nämlich das, was unverrückbar ist, dann aber auch die Gesellschaft, die so im Denken vorhanden ist. Insofern sind diese Vorwärts-Rückwärts-, also Links-Rechts-Bewegungen innerhalb der soziologischen Zunft durchaus immer in der Logik der Soziologie geblieben. Nur ganz wenige haben gesagt, Schluss damit, haben die Soziologie zum Brotberuf gemacht und haben die Politik ausgelagert aus der Soziologie, nachdem sie ordentlich kritisiert haben. Zurück zum heutigen Thema. Diese Wissenschaft, die Friedrich-Ebert-Stiftung hier beauftragt hat, die Wissenschaftler, haben genau das gemacht. Verknüpfung der objektiven Lage mit Einstellungen. Wie wirkt eure objektive Lage auf eure Einstellung? Und umgekehrt, wie wirkt eure Einstellung zurück auf euer objektives Sein? Jetzt nicht Lage, sondern euer praktisches, individuelles Sein. Daraus haben sie ihre Typen entwickelt. Und die heißen dann zum Beispiel jetzt das abgängige Prekariat. Ist geprägt von sozialem Ausschluss. Das klingt objektiv. Ist aber nicht objektiv, deswegen mein Vorlauf vorhin. Wenn ich sage, jemand ist das, was er nicht ist, dann habe ich nichts gedacht, was er ist. Ist geprägt vom sozialen Ausschluss. Abstiegserfahrungen, merkt man auch schon wieder, nicht Abstieg, sondern Abstiegserfahrungen. Der Abstieg als subjektiv erfahrene Tatsache, als quasi Teil meines Lebens. Solche Ausdrücke wie Abstiegserfahrungen, also wenn er soziologische Bücher lesen sollte, wenn er Soziologen sagt, kennt das ja, aber wenn er es lesen sollte, so Berichte in der Zeitung, merkt er, müsst ihr aufpassen, manchmal klingt es objektiv im Sinne von Lage, aber das sind meistens dann Zusammensetzungen mit Lagen, die immer subjektivistisch sind, wie Abstieg ist objektiv, Erfahrungen subjektiv. Das, was die Leute mit dem Abstieg erfahren haben und daraus gemacht haben für sich, ist es entscheidend. Diese Gruppe hat einen hohen Anteil berufsaktiver Altersgruppen, das heißt also, die sind in hohem Ausmaß berufsaktiv, nicht arbeitslos im eigentlichen Sinn, also dass sie gar keinen Job haben wollen, weist den höchsten Anteil an Arbeitslosen auf und ist zugleich ein stark ostdeutsch und männlich dominierter Typ. Stark ostdeutsch bezieht sich darauf, insgesamt in Deutschland gehören dieser Gruppe nach der Zählung der Untersucher 8% an. In Westdeutschland 4%. In Ostdeutschland aufgrund der kleineren Größe der ostdeutschen Provinzen 25%. Also ein Viertel der Ostdeutschen wird als abgehängtes Prekariat eingeordnet. Dann kommt die entscheidende Frage, wie steht ihr als Wähler mit der Großen Koalition in hohem Maße unzufrieden? Nichtwähler sind ebenso überproportional vertreten Wie? Jetzt kommt's. Nichtwähler ist das eine Manko, haben wir vorhin gehabt beim Beck. Passt eh nicht, die wollen Stimmen haben. Aber sie wollen vor allem Einsicht haben, sie wollen keine Stimmen für die Verkehrten haben. Linkspartei. Etwas in Berlin und in Ostdeutschland merkwürdig, das für eine linke Partei zu halten, weil sie eigentlich hier bloß eine regionale sozialdemokratische Partei ist. Aber in Westdeutschland gilt Linkspartei und die PDS nach wie vor als Hort von Linksradikalen, von unverbesserlichen DDR-Fans und rechtsextremen Parteien, also Braunen, die ja in allen Lagern verhasst sind, was sie Deutschland immer in Verruf bringen. Merkt man, abgehängtes Prekariat. Nochmal zum Titel. Prekariat habe ich schon gesagt, das ist eine Bezeichnung, wo man sich gerade drum drückt, was die Leute sind. Abgehängt. Jetzt sind wir bei den kritischen Soziologen. Sie haben Beck nicht den Gefallen getan, zu sagen, sich hängen lassen das Prekariat. Sondern abgehängt. Sie wollen damit sagen, so einfach geht das nicht, denen einfach vorzuwerfen, ihr lasst euch hängen. Ihr seid abgehängt worden. Kritische Soziologie. Politik tut was dafür, das ist die Empfehlung. Ich weiß nicht, wie die Studie dann ausschaut. Wie gesagt, ich kenne keinen Satz davon. Rücken Sie ja nicht vorher raus, wollen Sie ja verkaufen. Da sind dann bestimmt Sätze drin der Art, was man alles tun muss, um diesen abgehängten Prekariern wieder eine Perspektive zu bieten. Zum Beispiel, sie zu qualifizieren. Das ist dann die Kritik, die Umsetzung der Kritik. Ja, wenn es ihnen an Bildung gebricht, brauchen sie Bildung. Wofür? Dass sie verdienen können. Wofür? Für sich? Nee, für andere. Damit dann von dem, was sie für andere arbeiten, ein kleiner Teil bei ihnen ankommt. Damit sie wieder Tritt fassen. So sind auch kritische Soziologen sehr affirmativ. Wenn sie die Politik daran erinnern, sie soll was dafür tun, dass Menschen, die sie abgehängt sehen, wieder anhängen. Soweit jetzt mal meine Zusammenfassung dieser noch nicht bestehenden Studie mit den dürftigen, aus der Website von der Friedrich-Ebert-Stiftung gezogenen Urteilen und 96 Seiten Tabellen gibt es dazu. Aber die jetzt alle im Einzelnen durchzugehen, ich glaube, das überfordert jedes vernünftige Interesse. Deswegen will ich dabei belassen. Fragen dazu oder Gegendarstellungen? Naja, wenn Sie solche Studien machen, schon. Ich habe jetzt. Wer? Frigga Haug. Also sind wir uns denn einig über die Kritik an der Trendforschung, wie du sie nennst?
Trendforschung, ja.
Sind wir uns da einig? Was die Fehler, die ich jetzt gerade versucht habe zusammenzufassen, dass diese Sorte Wissenschaft affirmativ ist, nicht im Sinne von gesinnungsaffirmativ, sondern von der Methode, von der Fragestellung. Das ist die Behauptung.
Ja,
wie bitte?
Wenn
man jetzt Frigga Haug oder wie sie alle heißen, die verschiedenen Linken oder ehemals marxistischen, weiß nicht, ob sie sich nochmal als Marxistin vorstellt, dann würde ich vorschlagen, berichte am besten von einem, ich weiß nicht, ob alle Frigga Haug kennen, wo du meinst, dass sie das nicht ist, wovon jetzt die Rede war.
Ja, das meine ich immer, zum Beispiel, sie hat ja gesagt,
Ja, bloß mit der Präsentation, also mit der Zusammenfassung, sind sie noch nicht dargestellt als welche, die sagen, die inhaltliche Urteile bringen. Ich kann gegen Hartz IV auch sein, stockaffirmativ. Ich muss nicht, wenn ich sage Hartz IV, dann kann ich das tun aus antikapitalistischen Gründen. Ich kann es aber aus stockbürgerlichen Gründen sagen. Deswegen nützt es nichts, wenn du sagst, Frigga Haug und andere sind gegen Hartz IV. Mit welchen Argumenten denn? Reformistisch.
Ja, aber sie leisten irgendwie andere Psychologen auch den wichtigen Dienst, wenn ich also Analysen zu nennen, die eben unabhängig von Trends.
Ja. Ja, gut, so können wir nicht, kommen wir nicht weiter, denn nimm mal Folgendes: Wenn die, wir bräuchten jetzt wirklich diesen Aufruf. Es gibt kritische Menschen. Die beschweren sich darüber, dass man ungefähr so klingt es massenhaft erworbene Erfahrung Qualifikationen brachlegt und sich knallauffall herabwürdig zu 1-Euro-Jobbern. Es ist Kritik, ohne Zweifel. Aber was sagt diese Kritik? Sie meint, es sei ein gutes Argument gegen Hartz IV, darauf zu verweisen, dass dadurch Hunderttausende nützlicher Qualifikationen verschütt gehen. Jetzt ist doch die Reaktion des Staates auf die massenhafte unbrauchbare Erklärung von Qualifikationen durch die Unternehmen. Sie brauchen sie nicht. Nach langen Jahren, man könnte sogar fast sagen, zähen Kampfs um die Erhaltung der Qualifikation von Staats wegen gegen die Kapitalistenklasse. Hat Schröder den Übergang vollzogen, gesagt, das ist zu teuer. Das belastet den Standort zu sehr. Noch was zu dem, wo ich sage, fast übertrieben, mit Zähnen und Klauen die Qualifizierten verteidigt gegen das vorschnelle Urteil der Unternehmer. Das alte Recht, damals wie es noch geheißen hat, Bundesanstalt, so schön altertümlich, für Arbeit, noch nicht Agentur. Diese Bundesanstalt hat nach einem Recht gewirtschaftet, in dem drin stand, dass man einem Menschen nicht jede beliebige Arbeit aufhängen kann, sondern nur eine zumutbare. Und die Zumutbarkeit war, jedenfalls in den guten Zeiten, schon etliche Jahre her, so gestaltet, dass wenn jemand mal studiert hatte, es ziemlich viele Jahre bedurft hatte, bis er würdig zwangsvermittelt worden ist. In Jobs, die weit unterhalb seiner Qualifikation waren. Es ist schon lange her, also ich gestehe zu, bestimmt 20 Jahre ist die Zeit vorbei, wo das der Fall war. Warum? Damals hat die Politik den Standpunkt gehabt, in der Aufschwung der Phase der BRD, der Wiederaufbau nach dem Krieg und dann dem Wirtschaftswunder und dann die 70er Jahre, waren sie der Meinung, wenn Unternehmer sagen, den brauche ich nicht mehr, diesen 35, 40 oder 45-jährigen Ingenieur, brauche ich nicht mehr. Kann ich gar nicht brauchen, ist nicht rentabel. Dann weiß ich ganz genau, es könnte sein, wenn die Wirtschaft weiter wächst, dass übermorgen jemand sagt, ich brauche einen Ingenieur und zwar einen erfahrenen. Wenn ich den aber übermorgen, meine ich jetzt über nächstes, drittes Jahr und so weiter, nicht tageweise, Jahre, in Jahren gedacht. Wenn ich aber diese Urteile, raus mit euch, unbrauchbar, von einzelnen Unternehmern, in kurzer Frist umsetze, wirklich unbrauchbar, dann wird teure Bildungsinvestition vergeudet, die ich nur deswegen tätige, nicht damit die Leute schlau werden, sondern damit die Wirtschaft wächst. Diese Zeit ist vorbei, weil die Unternehmer sich in fortschrittlicher Akkumulation, darüber können wir jetzt nicht viel mehr Worte verlieren, in eine Phase hin entwickelt haben, wo sie viel weniger Leute brauchen mit guten Qualifikationen, mittleren Qualifikationen und vor allem, schon gleich gar nicht, einfachster Qualifikationen. Das machen heute alles Maschinen. Brauchen sie einfach nicht mehr. Folge: immer mehr Arbeitslose sind in der Nürnberger Bundesanstalt Leistungsempfänger gewesen und immer relativ weniger haben da einbezahlt, weil die Unternehmer sich von immer mehr getrennt haben. In dieser Phase hat nach 10, 15 Jahren kleinsten Reformschritten, wo die Bedingungen von Jahr zu Jahr etwas verschärft worden sind, aber nicht übermäßig, von Schritt zu Schritt. Erst dann im Rückblick, 2, 3 Jahre, hat man gemerkt, Moment, schon ganz schön viel schärfer. Hat die Politik in kleinsten Schritten versucht, den Qualifikationsstand zu halten, zu erhalten, falls die Wirtschaft die wieder braucht. Schröder und Rot-Grün sind noch angetreten mit der Parole, diese niedrig bezahlten Leute da, diese 612 Mark oder was das früher war, wie es noch nach Mark und Pfennig gegangen ist, sind eigentlich eine Unzumutbarkeit. Die sollte man eigentlich abschaffen. Ich glaube, es gab sogar Demos von Leuten, die davon gelebt haben, gegen die rot-grüne Politik. Erst wie sie bemerkt haben, dass die Wirtschaft genau solche braucht und immer mehr braucht, haben sie noch in der ersten Periode ihrer Regierung, aber dann vor allem in der zweiten Legislaturperiode, umgeschaltet auf, na gut, wenn die Wirtschaft solche Leute braucht, die kaum was verdienen und kaum Qualifikationen brauchen, dann würdigen wir alle diejenigen, die über längere Zeit, die wir administrativ festsetzen, ein Jahr jetzt, dann würdigen wir alle oder muten wir allen denen zu, jeden beliebigen, schlecht bezahlten Job zu nehmen, den die Wirtschaft hier noch übrig hat. In der Phase haben die alten linken Professoren der Bildungsreform der 60er, 70er Jahre, das sind nämlich die meisten alten Soziologen, die damals mit linken Bewusstsein Professoren geworden sind, haben gesagt, so ein Wahnsinn. Spinnt denn die Republik? Spinnt denn die Politik? Diese Menschen alle zu vergeuden, die Qualifikation zu vergeuden und nicht bloß die, auch noch ihre Loyalität, das war das zweite Argument. Man macht Tausende von Leuten, macht man zu Opfern und damit zu möglichen Gefolgsleuten von Rattenfängern. Braune Gefahr. Auch ein linkes Argument. Aber man merkt, das sind lauter Argumente, die sind auf dem gleichen Niveau, in der gleichen Ebene, wie da, wo der Beck sich rumtreibt, auf seine Weise. Die wollen nicht dieselbe, aber sie kommunizieren auf dem gleichen Niveau, nämlich Schaden von der Republik abzuwenden, Schaden von einer möglichen Entwicklung unserer guten Wirtschaft abzuwenden, indem sie gegen Hartz IV protestiert haben. Ich kenne jetzt den Entwurf, von dem du redest, nicht. Aber du hast ihn nicht zitiert. Wenn du ihn zitierst, zitieren, dann reden wir drüber. Ich kenne aber solche Einwände gegen die Hartz IV-Reformen, gegen die Agenda 2010-Reformen aus ehemals oder immer noch sich links vorkommenden Professoren in rauen Mengen, die genau so laufen. Die sagen nicht, wunderbar, sollen sie Leute nochmal richtig reintunken in die Scheiße. Vielleicht schnallen sie es dann endlich und machen Revolution. Das war nicht der Übergang. Sie haben gewarnt davor, dass sie radikal werden könnten. Und zwar in die falsche Richtung. Und das muss, dass Soziologen so denken, wenn sie einen Protest erheben, hat was zu tun mit ihrer soziologischen Denke. Sie warnen vor Fehlfunktionen oder wie sie reden, Dysfunktionen der Gesellschaft. Da entwickelt sich was, wo die Gesellschaft nicht mehr weiter funktioniert, wo sie sich selber im Weg steht. Das ist typisch soziologische Fragestellung. Das kann man im Plus, mit guten Vorzeichen, das kann man im negativen Vorzeichen machen. also kritisch oder affirmativ. Aber auch der kritische Standpunkt zu Dysfunktionen, die Gesellschaft könnte sich verschlucken. Achtung, reformiert euch rechtzeitig, ist affirmativ. Weil er nämlich gar nicht den Standpunkt einnimmt, wo kommt denn das her, dass zum Beispiel 2, 10, 5 Millionen arbeitslos sind. Sondern, wie könnte man denn diese 5 Millionen wieder brauchbar machen? Er will gar nicht wissen, wo die Notwendigkeit, die objektive Notwendigkeit dafür besteht oder liegt, dass Leute dauerhaft arbeitslos sind, dass das Brachlegen von Qualifikationen und von Menschen, an denen die Qualifikationen hängen, eine Existenzbedingung des Kapitalismus sind. Der funktioniert gar nicht ohne Reservearmee. Übrigens genauso wenig wie echte Armeen. Bei der echten Armee sagt aber keiner, sei ihr ein wenig blöd, die Reservisten, lasst da brach liegen, lasst sie völlig dauernd üben. Nein, da ist völlig klar, im Fall des Falles muss man sie wieder mobilisieren. Reservearmee ist das, was man braucht, wenn Not am Mann ist. Also in dem Fall halt Krieg. Reservearmee in der Wirtschaft heißt, es braucht Tausende von Leuten, Millionen in unserem Staat, von Leuten, die jederzeit einsetzbar sind. Fürs Wachstum, fürs Lohndrücken, fürs Umqualifizieren, Umschulen, wenn man neue Qualifikationen braucht und so weiter und so fort. Das wollen Frage.
Einerseits sagt man, es braucht eine Reservearmee, die halt auf den Lohn der Beschäftigten drückt und dadurch flutschen die Gewinner und das ist ganz gut so für den Staat. Andererseits will der Staat auch Vollbeschäftigung. Also er will auch, dass möglichst viele Leute in Lohn und Brot stehen, weil ja, jeder Euro, der als Lohn gezahlt wird, ist ja auch Quelle des staatlichen Macht zu wachsen.
Ja, was widerspricht sich dabei? Den Widerspruch muss man genau bestimmen. Und jetzt sagen wir, ist der Widerspruch. Was ist der Widerspruch denn eigentlich? Er sagt,
der Widerspruch ist, dass man einmal sagt, es muss eine Masse Unbeschäftigter geben, damit der Lohn der Beschäftigten gedrückt wird. Andererseits hört man ja auch von Politikern, die wollen, dass möglichst viele Leute
ja, möglichst viele, ist aber schon ein ganz anderer Ausdruck wie voll. Vollbeschäftigung heißt alle. Möglichst viele heißt, es hängt an den Möglichkeiten. Denkt doch mal dran, dass die Vokabel Vollbeschäftigung, die aus den 60er Jahren stammt, also etwas vor unserer Zeit, wo tatsächlich fast die ganze Bevölkerung beschäftigt war. Ich glaube, mittlerweile sogar aus dem Gesetz gestrichen geworden ist, da heißt es nämlich, ein hohes Niveau an Beschäftigung. Aber selbst wenn die Vokabel noch drinstehen sollte, wenn die Politiker einerseits sagen, es wäre Vollbeschäftigung ihr Ziel, andererseits dafür sorgen, dass wenn der Arbeitsmarkt irgendwo knapp wird, die Grenzen aufgehen und Migranten reinkommen in 60er Jahren, die Ostgrenzen aufgehen und Polen reinkommen oder auch die Arbeitsplätze raus, merkt man, dass der Standpunkt Vollbeschäftigung, wenn er im Widerspruch steht zum Standpunkt Wachstum, weniger wichtig ist. Warum wird daran festgehalten, das dann zu erklären? Hat es nicht vielleicht was zu tun mit dem Widerspruch, den ich ganz am Anfang gesagt habe, der Beck beschwert sich darüber, die Leute lassen sich hängen und zugleich haben sie abgehängt. Warum beschwert er sich darüber? Sie brauchen ein Volk, was auch dann, wenn es abgehängt wird, noch scharf darauf ist, wieder eingehängt zu werden. Das gebiert auch manche Sprachdenkmäler, dieser Standpunkt. Dann sagt man Vollbeschäftigung und dann sagen andere, auch problematisch. Wir versprechen den Leuten daran, alles passiert, ich fasse jetzt Debatten zusammen, über die gelaufen sind, sagen andere Politiker, zu versprechen, Vollbeschäftigung zu versprechen, das ist nicht einlösbar in der heutigen globalisierten Welt. Also sollten wir das Versprechen so aus dem Verkehr ziehen. Aber wir müssen so aus dem Verkehr ziehen, dass die Leute noch daran glauben können, dass es um sie geht. Einfach sagen, Sockelarbeitslosigkeit, Reservearmee, Stagnierende und wie die hässlichen Ausdrücke alle heißen mögen, gar Lumpenproletariat, Unterschicht soll ja auch so ein hässliches Wort sein. Das soll nicht sein. Negative Wörter über diese Leute nicht. Was sagen wir also? Und schreiben es dann in ihr Gesetz rein, Arbeitsförderungsgesetz. Zweck der Wirtschaftspolitik ist es unter anderem ein hohes Niveau an Beschäftigung. Und schon ist die zu vielversprechende Vokabel Vollbeschäftigung aus dem Verkehr gezogen und die immer noch gut klingende Vokabel im Prinzip schon neu im Gesetz drin. Bis es da reinkommt, gibt es aber jede Menge Diskussionen am öffentlichen Markt, also im politischen Markt, wo man sich wundert, warum die Leute eigentlich daraus nicht den Schluss ziehen, damit sie so über uns reden. Wir könnten bei den falschen Vokabeln, bei den falschen Versprechungen mal ausrasten, mal sie beim Wort nehmen, dass man sich glatt wundert, warum die Leute dann nicht rechtzeitig mal sagen, dann nehmen wir euch jetzt schon beim Wort und nicht warten drauf und so weiter. Die reden dauernd über ein Aufstandspotenzial, was es nie gibt, wenn sie ihre Sprache reformieren oder wenn sie bestimmte Ausdrücke aus dem Verkehr ziehen, wie Unterschicht. Also würde ich sagen, der Widerspruch zwischen Vollbeschäftigung als Ziel der Politik und der Reservearmee, andererseits, der gar nicht im Gesetz drinsteht. Das, was sie tun, steht im Gesetz nicht drin. Das, was sie nicht tun, nicht wirklich anstreben, steht drin. Im Gesetz steht aber auch drin Wirtschaftswachstum. Es steht drin, was vom magischen Viereck, Dreieck, Viereck, je nachdem, wie viele Ecken. Außenwirtschaft, Wachstum, Inflation, gewinnig Inflation und hohes Maß an Beschäftigung. Aha, lauter Ziele, die ins Gleichgewicht oder in ein schwankendes Gleichgewicht zu bringen sind. Es wird niemand versprochen, nein, es geht bloß um Vollbeschäftigung oder hohes Maß. Nein, dabei darf auch keine Inflation entstehen und außenwirtschaftlicher Erfolg muss auch her, deswegen Löhne nicht zu hoch und vor allem keine unbrauchbaren, keine unrentabel Beschäftigten in Beschäftigung lassen und so weiter. Dann merkt man, in den Termini dieses Gesetzes, die kannst du gar nicht so richtig als logische Widersprüche nehmen, weil sie von vornherein drinstehen als Zielmarken, die jedes, von denen jede ihr relatives Recht hat, aber keines wirklich das Ziel ist. Das einzige Ziel, was bleibt, ist Wirtschaftswachstum. Das steht zwar im Gesetz auch nicht so drin, da steht der Wirtschaftswachstum auch bloß als eines der Ecken von den vier magischen. Aber kaum bleibt das Wachstum aus, das haben wir jetzt ungefähr seit 98 erlebt, mit der Zwischenphase, kurzen Zwischenphase unter Schröder am Anfang. Kaum bleibt das Wachstum aus, geben Sie alle bekannt, was das eigentlich Wirkliche ist, nämlich Wachstum. Ohne Wachstum ist alles nichts. Haben Sie halt erst, wenn man lang genug aufgepasst hat und Zeitung gelesen hat, haben Sie uns ein Stück praktische Ideologiekritik vorgeführt. Vom magischen Viereck zum Bekenntnis, klappen tut der Staat bloß dann, wenn die Kapitalisten wachsen, also wenn deren Profit wächst. Ansonsten ist alles für die Katz. So, insofern kann man immer wieder Widersprüche entdecken. Und jetzt komme ich wieder zu solchen Leuten, die dann Protestresolutionen verfassen. Protestresolutionen, die sich auf solche Blockaden berufen, sind schon von vornherein schief angelegt, weil sie es so tun oder vielleicht auch daran glauben. Ich glaube aber oft auch bloß daran tun. Sie waren ja mal alle Marxisten, haben ja Marx gelesen, haben gelernt, dass die Arbeitslosigkeit notwendigerweise steigt im Laufe der Akkumulation und so weiter. Das wussten sie ja alles. Dann sind sie Leute, die wollen den Staat nicht kritisieren von einem Standpunkt gegen ihn, sondern von einem Standpunkt, der in ihm ist, der zu ihm passt, der in den Gesetzen irgendwie als Vokabel vorkommt, der als Wert in der Gesellschaft anerkannt ist. Sie wollen da Kritik machen für die Enterbten, für die Witwen und Waisen, für die und so weiter. Aber nie als Revolutionäre, sondern immer als Vertreter schöner Ziele, die im Grundgesetz oder in sonstigen Gesetzen oder Chartas drinstehen. Auch das ist affirmativ. So, noch Fragen? Noch Einwände? Noch Kritik? Wenn nicht, dann möchte ich darauf hinweisen, was ich heute als Referat gebracht habe oder als Hinweise auf einzelne Punkte, die heute nicht ausgeführt werden konnten. Morgen soll ein ähnliches Thema wie heute Thema sein in der, am Roten, ja, das ist Roter Freitag. Armut heute, keine Klassenfrage, Fragezeichen. Also da waren ähnliche Themen besprechen wir heute. Auch, könnt ihr auch, falls heute noch Fragen offen geblieben sind oder man dann im Laufe des Tages noch drauf kommt, kann also morgen noch gefragt werden, diskutiert werden. Wann ist es? Donnerstag, Freitag, 19.01. um 18 Uhr im Baiz. Baiz. Außerdem weise ich hin auf den Gegenstandpunkt Nummer 4 in der Jahreszahl 6, 2006. In dem ist ein Artikel drin über diese Aufregung, Unterschichtendebatte, nicht abgezogen an der Wissenschaft, weil die Wissenschaftler ja noch gar nicht publiziert haben, sondern aufgezogen an der Debatte, die in der Öffentlichkeit stattfand, Süddeutsche, Brechtel, Wirtschaftsteile und so weiter. Und ein paar Soziologen wie Bude, der übrigens auch als linker Soziologe gilt, der dem Staat vorwirft, er entmündigt die Leute. Auch eine Form von Kritik. Du gibst den Leuten so viel, dass sie sich arm vorkommen, obwohl sie eigentlich gar nicht arm sind. Man träge, lassen sich dann hängen, der Sozialstaat als Ursache für hängen lassen. Also das Abhängen geht nach der Theorie auf zwei Möglichkeiten. Erstens abgehängt im Sinne wie der Zug. Jemand macht die Kupplung auf und der Mensch bleibt stehen. Wird ausgeschmissen aus dem Arbeitsplatz, aus dem Arbeitsverhältnis. Aber es gibt einen zweiten Abhänger, nämlich der Staat nimmt ihn auf ins soziale Netz, dotiert ihn mit Sozialhilfe, erst mit Arbeitslosengeld, dann mit ALG II. Und hängt ihn auf die Weise ab, er kriegt Geld und weiß überhaupt nicht mehr, wann man noch arbeiten soll. Kann auch nicht ganz die Wahrheit sein. Die Wahrheit liegt darin, er kriegt erstens keine und wenn, dann kriegt er in der Tat eine Arbeit, die, wenn er sein ALG II plus gelegentliche Schwarzarbeit zusammenrechnet, weit unterhalb von dem liegt, was er hat, wenn er ALG II hat. So weit ist gekommen in der freien Wirtschaft, dass dort Löhne bezahlt werden, angesichts derer, ALG II und die kleinen Gelegenheiten ein Paradies sind.
Ja. Das ist ja ökonomisch total sachgerecht, das Hartz IV ist ja jetzt wieder eine Debatte, ist ja auch schon so hoch, wenn man sagt, es muss geringer werden.
Ja.
Man sagt, dass die Leute reden können, sondern dass es für sie ein Anreiz ist,
genau,
wieder in die Arbeit zu kommen.
So ist es. Das ist die Botschaft von dem Bode. Was heißt Recht? Erstmal ist es ziemlich gemein, denn wenn es keine Arbeit gibt, wenn es keine Arbeit gibt, von der man leben kann, dann wäre man doch blöd, wenn man die Arbeit auch noch machen täte, wenn man schon davon leben kann. Da hat er nicht recht. Er verteidigt damit, indem er sagt, der Staat gibt denen zu viel, verteidigt er implizit die Lohndrückerei, die stattgefunden hat in der freien Wirtschaft. Der braucht von keinem echten Lohn reden. Der braucht auch nicht reden von, dass ihm Tarifverträge gebrochen wurden oder was. Braucht er alles nicht zu sagen. Wenn ich sage, der Staat verhindert mit ALG II, dass die Leute sich umtun um die Arbeit. Und er stellt, dass die Arbeit so schlecht bezahlt ist, dass ALG II ein Vorteil ist. Oder als Vorteil erscheint.
Er hat recht in dem Sinne, dass er damit quasi in den Standpunkt des Staates.
So ist es. Der Staat macht den Standpunkt weiter. Wer Agenda 2010 auf die Tagesordnung setzt und Hartz IV einführt, mit dem Argument, wir müssen den Leuten Beine machen, dem Willen Beine machen, indem er sie verarmen. Und dann haben sie immer noch keine Arbeitsplätze. Dann sagt er, dann war es zu wenig. Dann war der Stachel zu klein. Dann war die Forderung zu wenig und die Förderung zu hoch. Deswegen in dem Gegenstandpunkt, den ich gerade erwähnt habe, auch der zweite Artikel, Reform von Hartz IV. Also es sind schon zwei Artikel, weswegen sich der Kauf des Gegenstandpunkts lohnt. Und für den Fall, dass Hartz-IV-Empfänger da sind, die sich nicht leisten können, sollen sie ein Wörtlein sagen, dann gibt es bestimmt auch die Möglichkeit, die Sache sozial verträglich abzuwickeln. Gut, ansonsten, wenn es keine Beiträge mehr gibt, was ist jetzt fertig? Habt ihr noch einen Nachtermin vorgesehen?